gerne Platz nehmen. Halleluja. Willkommen nochmal zum Wake Up. Amen.
Amen.
Halleluja. Ja, Halleluja. Jede Krankheit muss heute gehen. Depressionen verschwinden. Angst weicht. Und Jesus Christus heilt. Halleluja. Und jeden Geist des Humanismus, den zerbrechen wir jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Ist noch hier, ne? Salbung ist noch hier. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen. Ich hab's leid, ich bin's satt. Ich kann das nicht mehr ausstehen, dieses weichgewaschene, warm geduschte, verwässerte Christentum. Dieses politisch Korrekte, nicht? Wo alles in Ordnung ist, wo man nett ist, wo man nicht verkündigt, wo man eine Konversation hat mit den Zuhörern zum Chai Latte. Da wird mir schlecht. Amen. Willst du Feuer haben? Jemand Feuer? Ich will Feuer. Sag mal Feuer. Yes. Ich will Feuer. Ich will das echte Christentum. Halleluja. Keinen Abwasch. Ja? Nichts halbgebackenes. Ich will den Jesus, der in der Apostelgeschichte gelebt wurde. Durch die Apostel. Den Jesus will ich. Halleluja. Amen. Wenn du Feuer willst, weißt du, da gibt es so eine Regel in der geistlichen Welt. Wenn du Feuer willst, dann musst du zum Opfer werden. Amen. Ein Feuer fällt nur auf Opfer. Halleluja. Und wenn du kein Opfer bist, wirst du kein Feuer haben. Alles so nett, nicht? Ja, wir sind auch alles Königskinder. Großes Thema heute, ne? Alles lieb und nett und ja. Natürlich liebt dich Gott, wie du bist, das wissen wir alle, ja. Aber Gott möchte nicht, dass du da bleibst, wo du bist und nicht bleibst, wie du bist. Amen. Ja. Er möchte, dass du zu einem Opfer wirst. Nicht nur zu einem Königskind mit so einem Krönchen oben auf dem Kopf. Ich bin das Königskind Gottes. Ja, du bist ein Königskind. Du bist ein Botschafter Christi. Alles richtig. Aber du bist auch ein Opfer. Wow. Das hört man nicht so oft, ne? Aber das ist biblisch. Wir müssen Opfer werden, bevor wir das Feuer Gottes tragen. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Bist du bereit, ein Opfer zu werden für Jesus? Halleluja. Als Abraham seinen Sohn Isaak opfern musste, da gingen die beiden miteinander den Berg Moria hoch. Und da hatte der Isaak eine Frage gehabt, eine ganz entscheidende Frage, eine epische, eine prophetische Frage. Er sagte, Papa, wir haben hier Holz und wir haben das Feuer. Wo ist das Opfer? Das Feuer Gottes wurde ausgegossen vor circa 2000 Jahren. Und das brennt immer noch, das sage ich dir. Es ist noch ganz schön heiß, Amen. Aber es brennt nur auf dem Opfer. Und wenn du kein Opfer bist, wirst du das Feuer Gottes auch nicht tragen. Dann darfst du gerne in deinem weichgespülten Christentum bleiben. Und nicht zur Kirche gehen. Und nicht. Alles gut, ich gehe auch zur Kirche. Das gehört dazu. Aber ich bin nicht ausgesprochen nett. Ich bin auch nicht politisch korrekt, habe ich auch gar nicht vor. Halleluja. Paulus sagt, ich ermahne euch nun Brüder, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, eure Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Gott will, dass du ein Opfer bist. Ist das biblisch? Ja. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht die 2 Stunden morgens im Gottesdienst nicht irgendwo in der Kirche. Gottesdienst ist 24/7, wenn dein Körper Gott gehört. Und wenn er sich bei dir bedienen darf und dich gebrauchen darf, wie er möchte. Das ist Gottesdienst. Ich möchte heute Abend nicht wirklich predigen. Ich möchte euch Bibelstellen vorhalten. Deswegen erwartet jetzt keine 3-Punkte-Predigt mit 5 Beispielen und tollen Schluss, eine Zusammenfassung und nein. Aber einfach eine Sache aufzuzeigen heute Abend, möchte ich eine Sache aufzeigen, die heute total übersehen wird. alle sind nur nett und fröhlich und wir sind Gottes Königskinder und wir sind Söhne und Botschafter, all die tollen Sachen. Wir picken uns die Rosinen raus, nicht? Aber wir sind auch Opfer. Und wenn du das Feuer haben willst, musst du zum Opfer werden. Amen. Sag mal Amen. Amen. Ich denke da an David Livingstone, 1813 geboren in Blantyre in Schottland. Ein junger Mann und sein Vater hat ihm immer wieder Missionsgeschichten vorgelesen oder erzählt. Und der David Livingstone, der war begeistert davon, er wollte Missionar werden. Er fasste als Kind den Entschluss, ich werde Missionar. Und er betete folgendes Gebet eines Tages. Er sagte, Herr, sende mich egal wohin, gehe nur mit mir. Er sagte, lege egal welche Last auf mich, erhalte mich nur. Er sagte, zertrenne egal welche Verbindungen, außer die Verbindungen, die mich zu deinem Dienst und zu deinem Herzen binden. Er hat sich entschieden, ein Leben zu leben in völliger Hingabe an seinen Gott. Amen. Er packte seine Klamotten, er reiste nach Afrika. Und hat er gepredigt, das Evangelium gepredigt, in Afrika zu Fuß oft. Und hat dann irgendwann mal eine Frau geheiratet, die Mary Moffat. Sie kam aus einer berühmten Missionsfamilie. Die beiden wurden ein Paar. Und er hat weiter verkündigt. Mit Familie, mit Kindern waren sie unterwegs in Afrika. Damals. Und haben verkündigt. Unter all den Gefahren und Problemen, die es damals so gab. Und dann kamen die Kinder und die Kinder wurden dann zum Teil wirklich schwer krank, todkrank. Und David sagt, hey, du musst mit den Kindern nach Hause fahren. Der schickt seine Frau Mary nach Hause. Die haben sich damals Briefe geschrieben, ganz heiße Liebesbriefe. Die waren verliebt, die beiden. Das dauerte Monate, bis die Briefe hin und her kamen, monatelang. Und sie haben auf die Briefe gewartet. Und weißt du, wie lange er getrennt war von seiner Frau? 5 Jahre. In Afrika. Und in diesen 5 Jahren hat er gepredigt. Er kam nach 5 Jahren zurück, er kam humpelnd zurück und seine Frau, die Mary, erkannte ihn gar nicht wieder. Blind auf einem Auge, er war gegen Ast gelaufen, das Auge war weg. Mit dem zweiten Auge sah er nur noch unscharf. Sein ganzes Gesicht ganz ledrig von der afrikanischen Sonne. Ja, völlig verbrannt, am Humpeln. Und die Schulter wurde vom Löwen zerrissen. Ja, er ist durch ein Wunder entkommen. Ja. Der kam rein, marschiert und seine Frau konnte ihn nicht mehr erkennen nach 5 Jahren. Was war geschehen? David Livingstone war ein Opfer. Hörst du mich? Er war ein Opfer für Gott. Amen. Sein Körper gehörte nicht mehr ihm. Er gehörte seinem Gott. Halleluja. Davon wird nicht oft gepredigt. Nicht? Heute heißt es ja, dem muss es gut gehen. Ja. Du musst einen Schönheitsschlaf haben, oder? Nicht? Maniküre, Pediküre, ne? Männer. Sorry. Ich hoffe, ich habe ein paar Männer auf den Schlips getreten. Ganz ordentlich. Er kommt zurück nach Hause und dann erfährt er, gerade also ein paar Stunden bevor er angekommen war, wurde sein Vater beerdigt. Und er hat geweint und geheult, der David. Er wollte seinem Vater erzählen, was er auf dem Missionsfeld alles erlebt hatte. Sein Vater war es, der ihm dieses Verlangen geschenkt hat, der ihm die ganzen Missionsgeschichten vorgelesen hatte. Jetzt wollte er dem Vater erzählen, hey, ich habe es erlebt mit Gott. Und der Vater war tot. Er hielt es nicht lange aus in Schottland, er musste zurück aufs Missionsfeld. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du auf dem Missionsfeld warst, ja, dann willst du nicht in Deutschland bleiben. Leute, ich freue mich auf Äthiopien. Ich will hier raus. Halleluja. Amen. Er war begeistert, er wollte raus, zurück nach Afrika, er wollte wieder evangelisieren. Und dann ist er zurückgefahren, sie haben mit der Frau einen Deal gemacht, sobald die Kinder alt genug sind, komme ich nach, sagt Mary. Und das hat natürlich Jahre gedauert, bis die Kinder alt genug waren, und er war am Evangelisieren in Afrika. Und schließlich kam der große Tag und Mary macht sich auf den Weg und sie kommt nach Afrika, Freude groß, und ein paar Tage später stirbt sie in Afrika, Mary. Seine heißgeliebte Frau stirbt dort. Und dann kniet Livingstone am Grab und er betet folgendes Gebet. Er sagt, mein Jesus, mein König, mein Leben, mein alles. Er sagt, noch einmal weihe ich mein Leben dir. Ich werde keinen Wert legen auf etwas, was ich besitze oder tue, außer auf die Beziehung zu deinem Königreich und deinem Dienst. Er hat sich nochmal Gott geweiht. Er wurde nochmal ganz bewusst zu einem Opfer für Gott. Halleluja. Sein Körper wurde immer kranker, er begann zu schrumpfen, er hatte hohes Fieber und er hat trotzdem gepredigt. Er wurde auf der Trage durch Afrika getragen und er hat trotzdem den Afrikanern das Evangelium gepredigt. eines Tages war er wirklich am Ende, er sagte zu seinen Leuten, er sagte, ich bin sehr, sehr krank, ich bin sehr müde, ich brauche etwas Schlaf, sagte er. Wir haben ihn nach Hause gebracht und wir wollten ihn ins Bett legen, den Mann. Er sagte, nein, helft mir auf die Knie. Ich will beten. Er fing an zu beten. Er betet und die Atmosphäre veränderte sich, es wurde heilig in dem Raum. Und die Geschwister gingen raus und ließen ihn beten. Und dann kam jemand und wollte Mr. Livingston sprechen. Nein, er betet. Ich will Mr. Livingston sprechen. Nein, er betet. Dann gingen sie schließlich zu ihm rein und er war immer noch am Beten. Aber er war nicht mehr am Beten. Er war gestorben auf den Knien. Ein Leben als Opfer für Gott. Amen. Er ist so gestorben, wie er gelebt hat. In der Gegenwart des Herrn. Der über 29.000 Meilen zurücklegte, marschierte in Afrika. Er war ein Opfer für seinen König, für seinen Jesus. Er sagte, du bist mein König, du bist mein Alles. Was bleibt dir, wenn dieses Leben vorbei ist? Deine Autos werden verrosten, deine Häuser werden kaputt gehen. Dein Geld bekommt jemand anders. Wenn du stirbst, ist vorbei. Was nimmst du mit? Gar nichts. Was dir bleibt, ist Jesus. Was dir bleibt, ist Jesus. Und warum können wir nicht heute schon für ihn leben? Radikal, in völliger Hingabe. Danke, Jesus. Paulus sagt in Philipper 2, jetzt kommen die Bibelstellen, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich. Er sagt, ich werde ausgegossen wie ein Trankopfer und ich freue mich, sagt Paulus. Gießt mich aus, gebraucht mich. Im Korintherbrief sagt er, ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden, sagt Paulus. Opfert mich! Wofür? Für eure Seelen sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Da gab es ein Argument, aber Paulus sagt, hey, ihr könnt mich opfern für eure Seelen. Er war ein Opfer. Ich will kurz das Bild anwerfen mit dem Opfer. Ich will ganz kurz zeigen, wie damals Opfer gebracht wurden zur Zeit, auch noch zur Zeit Jesu auch noch. Die Opfer wurden damals geschächtet. Ich möchte auf drei Dinge hinweisen. Erstens, sobald das Tier auf dem Schlachttisch lag, wusste es, jetzt ist vorbei. Zweitens, dem Tier wurde das Maul zugehalten, damit es nicht schreit. Und drittens, dem Tier wurden die Beine gebunden, damit es nicht zappelt. Und dann kam das scharfe Schächtmesser, dann wurden die ganzen Adern hier durchtrennt, dann starb das Tier. Und Paulus sagt, wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Wir müssen nicht gleich sterben, aber wir sollen mit dem Gedanken, für Jesus zu sterben, jeden Tag leben. Wir sollen ein lebendiges Opfer sein für Jesus. Ich möchte auf diese drei Dinge heute stehen bleiben. Das erste ist, du musst dich mit deinem Leben abfinden. Dein Leben ist vorbei, sobald du Christ wirst. Find dich damit ab. Sobald das Opfertier auf dem Opfertisch liegt, weiß es ist vorbei. Und sobald du Christ wirst, wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Sondern wird es oft richtig hart und schwierig und haarig. Aber du hast kein Leben mehr. Du lebst jetzt in Christus. Zweitens, halt deinen Mund. Ja, halt den Mund. Und drittens, lass dich durch den Willen Gottes binden. Und ich sage, wenn die drei Dinge geschehen, wird das Feuer Gottes auf dein Leben kommen wie nie zuvor. Die Salbung wird herabkommen auf dich und du wirst das Feuer Gottes dorthin tragen, wo andere nicht wagen hinzugehen. Halleluja. Bist du bereit, ein Opfer zu werden für Jesus heute Abend? Einige sind es schon, die anderen zweifeln noch und einige werden es nie werden. Und ihr werdet das größte Abenteuer eures Lebens verpassen. Überschlag die Kosten. Sobald du weißt, du wirst Christ, musst du wissen, hey, mein Leben ist jetzt vorbei. Ich habe kein Leben mehr. Wird selten gepredigt, oder? Heute ist Jesus so ein Anhang, nicht? Du kannst erfolgreich werden und wenn du Jesus dazu packst, nicht? Dann hast du noch ein bisschen mehr Erfolg. Ja? Jesus dient uns heute zur Selbstverwirklichung, oder? Sag mal ja. Ja. Schau dir doch mal die ganzen Prediger an, nicht? Ohne Namen zu nennen. Ein ganz tolles Buch. Dann liest du das Buch und sagst, am Anfang die ersten Kapitel, das fand ich schlecht, sehr, sehr erbauend. Und dann plötzlich merkst du, es geht hier nur um mich. wie Jesus mich groß machen kann und mich segnen kann und nur mich. Ja? Du wirst nur gepusht. Du. Individualismus. Weißt du was? Sobald du Christ bist, geht es gar nicht mehr um dich. Hey! Du bist jetzt in Christus und du hast kein Leben mehr. Dein Leben ist im Leben Christi. Es ist weg, dein Leben. Es gibt es nicht mehr. Deine Pläne, deine Wünsche, deine Absichten, alles weg. Das ist wahres Christentum. Setz dich hin, überlege es dir. Willst du das Opfer bringen heute? Jesus sagt auch, hey, wenn ihr einen Turm bauen wollt, dann überschlagt die Kosten. Wenn ihr in den Krieg ziehen wollt mit 10.000 Leuten gegen jemanden, der mit 20.000 kommt, überlegt es euch sehr wohl. Und wenn ihr es nicht könnt, dann lasst es. Aber ich sage dir, wenn du dich heute entscheidest, zu einem Opfer zu werden, wird dein Leben zu einem Abenteuer. Schließ ab mit deinem Leben heute Abend. Wisst ihr, viele von uns wollen eine Karriere machen im Schatten des Kreuzes. Pfui, Shame! Du willst eine Karriere machen im Schatten des Kreuzes, im Schatten dessen, was Jesus für dich erlitten hat. Pfui. Er ist erbärmlich verreckt am Kreuz, gestorben für uns. Und wir wollen uns jetzt mit seinem Tod, nicht, die Lorbeeren verdienen, nicht? Jesus ist für uns gestorben. Jetzt macht Jesus uns erfolgreich, ne? So ein Quatsch. Wenn ich begriffen habe, was er für mich getan hat, dann will ich mein ganzes Leben ihm abgeben. Und Jesus, hey, du bist für mich gestorben. Entscheide dich heute und entscheide dich jeden Tag. Hey, ich habe kein Leben mehr. Philipper 2, Vers 5. Paulus sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, so denken. Ja, so eine Einstellung haben. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Hör mal bitte zu, Vers 8. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt sagt Paulus, genau so müsst ihr denken. Gehorsam zu sein bis zum Tod. Ich will Gott gehorchen bis zum Tod. Hallo. Ich will Gott gehorsam sein bis zum Tod. Einmal chronologisch gesehen, bis mein Ende kommt, aber auch bis, wenn es sein muss, wenn ich sterben muss, will ich trotzdem Gott treu sein und ihm gehorchen. Weißt du, dein Ego muss heute Abend verrecken. Dein Ego muss sterben, wenn du Feuer willst. Amen. Und du musst aufhören mit der ständigen Seelenklempnerei. Leute, die ständig zur Seelsorge laufen. Leute, ihr kommt noch mehr deprimierter raus, als ihr reingeht. Es möge mir bitte jemand auf biblischer Grundlage, ja, beweisen, dass Seelsorge biblisch ist. Gibt es nicht. Sorry. Ich weiß, ihr habt da andere Meinungen, viele von euch. Aber zeigt es mir biblisch. Wo, bitteschön, finden wir in der Bibel eine Seelsorge? Seelsorge ist immer nur, ja, nicht? Gefühlsduselei, so ein bisschen, da ein bisschen nachhelfen. Ach ja, nicht? Als du 3 Jahre warst, fielst du von der Schaukel, unter dem hast du Angst, nicht? Und jetzt stell dir vor, Jesus stand neben dir, als du von der Schaukel fielst. So ein psychologischer Schrott. Es geht nur um uns, ne? Um uns. Du musst sterben. Und wenn du, hör mal zu, wenn dein altes Ich gestorben ist, hat es keine Probleme mehr. Wenn der alte Daniel, der Mist gebaut hat, ja, und gelogen hat und einen ganz anderen Mist gemacht hat, ja, wenn der tot ist, der braucht keine Seelsorge mehr. Der ist fertig, der braucht nicht mehr. Das Problem ist, viele von uns lassen den immer wieder auferstehen. Ne? Und dann muss er betüttelt werden. Ne? Entscheide dich heute zu sterben. Das Alte ist vorbei. Etwas völlig Neues hat angefangen. Halleluja. Gewöhn dich dran, ne? Du musst sterben. Es wird Verrat geben in deinem Leben. Christen werden dich verraten, hintergehen, werden dich belügen, werden dir in den Rücken fallen und. Gewöhn dich dran. Es ist falsch, aber es gehört dazu. Wenn du tot bist, tut es dir nicht mehr weh. Hallo? Werd zum Opfer. Weißt du, ganz egal, was sie tun, was sie machen, weißt du was, was am Ende zählt ist, hey, habe ich heute Evangelium gepredigt? Einige denken von euch vielleicht, ja, Mensch, beim Daniel ist alles so rosig, nicht? Der Dienst läuft und dies und die Leute, ihr wisst ja gar nicht, was manchmal so abgeht. Ja? Mit welchen gemeinen Schweinehunden wir zu kämpfen haben im Dienst. Christen, Pastoren, Apostel. Ne? Aber ist egal, solange wir das Evangelium predigen können. Amen. Und wenn ich auch zum Opfer werde, ja, solange ich predigen kann, weiß ich, unterm Strich habe ich gewonnen. Halleluja. Hör auf mit deinem eigenen Leben. Fang ein echtes Leben an. Halleluja. Du musst täglich sterben. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wow. Wir begreifen noch gar nicht, was es heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Damals war jedem klar, sobald du sagst, er hat sein Kreuz auf sich genommen, hast du gesagt, er wird jetzt hingerichtet. Du musstest dein eigenes Kreuz, wie wir wissen aus der Geschichte mit Jesus, dein eigenes Kreuz tragen. Und dann hast du es getragen, dann wurdest du auf dem Kreuz hingerichtet. Jemand, der sein Kreuz trug, war auf dem Weg zur Hinrichtung. Ja, so war das. Hallo, manche gucken. Ja, so war das damals. Du hast dein eigenes Kreuz getragen, weil du hingerichtet wurdest. Und Jesus sagt, du musst dein Kreuz auf dich nehmen, täglich. Du musst jeden Tag mit der Bereitschaft leben, für Jesus zu sterben. Und wenn ich das sage, sage ich das nicht als jemand, der schon drauf hat. Ganz im Gegenteil. Da sind wir alle, glaube ich, noch meilenweit von entfernt, wenn es wirklich so weit kommt, für Jesus zu sterben. Aber das sollte der Maßstab sein. Ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Ein lebendiges Opfer. Das ist spannend. Wir picken uns die Rosinen raus und die Jünger sagten immer wieder von sich selbst, dass sie Knechte seien. Natürlich sind wir Gottes Kinder und er ist unser Vater, ist ganz klar. Das wissen wir auch. Aber wenn du mal die Bibel liest, Titus 1,1 zum Beispiel, Paulus Knecht Gottes, Jakobus 1,1, Jakobus Knecht Gottes, 2. Petrus 1,1, Simon Petrus Knecht und Apostel Jesu Christi, Judas 1,1 Knecht Jesu Christi, die haben sich alle als Knecht bezeichnet. Halleluja. Wird selten gepredigt, oder? Opfer, Knecht sein? Petrus sagt, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen. Es gibt ein Leiden nach dem Willen Gottes. Steht da geschrieben. Ich spreche nicht von Krankheit. Krankheit kommt vom Teufel. Ich spreche von einem Leiden nach dem Willen Gottes. Es gibt ein Leiden fürs Evangelium. Paulus hat ständig gelitten fürs Evangelium. Amen. Wenn du gesagt hast, ich bin bereit, das zu tun, wenn du abgeschlossen hast mit deinem eigenen Leben, wird Gott das Feuer schicken. Ich will dich herausfordern, entscheide dich heute. Und einige von euch, das glaube ich ganz fest, haben Berufungen. Gott hat zu dir gesprochen. Gott möchte dich gebrauchen. Einige sind berufen worden in den vollzeitigen Dienst. Aber du sitzt hier und schlackerst mit den Ohren und tust nichts. Weil du nicht bereit bist, dein Leben zu opfern, deine Position in der Firma zu opfern, dein Geld zu opfern, deine Freizeit zu opfern. Und Gott sagt, ich brauche Menschen, die opferbereit sind. Halleluja. Jetzt komme ich zum Zweiten, den Mund halten. Dem Opfer wurde der Mund zugehalten. Wir in Deutschland sollten es lernen, unseren Mund zu halten. Amen. Weil wenn du unsere Probleme auf der ganzen Welt, mit der ganzen Welt vergleichst, wirst du merken, wir haben gar keine Probleme. Wir haben keine Probleme. Dass der Wagen vom Bruder Sohn so schief geparkt war auf dem Kirchenparkplatz, ist kein Drama. Ist nicht schlimm. Ja, dass Schwester Hanna den Kaffee dieses Mal nicht so stark gemacht hat, wie du ihn gern hättest, ist nicht so schlimm. Ja, unsere kleine deutsche Welt, nicht? Ach, wir haben Probleme und wir klagen und klagen und klagen und klagen. Wir klagen über theologische Spitzfindigkeit, nicht? Ob Menschen nach vorne fallen dürfen oder nach hinten oder nach links oder nach rechts. Haben wir sonst nichts zu tun. Aber wir klagen. Ne? Alles ist so schrecklich schwer in Deutschland, weißt du? Der Lobpreis war zu laut oder zu leise, zu viel Deutsch, zu viel Englisch. Wir haben Probleme hier in Deutschland. Der Gottesdienst war zu lang. Der war 5 Minuten zu lang. Halt doch deinen Mund. Halt doch deinen Mund. Wenn du schon meinst, dass das ein Opfer ist, dann halt doch wenigstens deinen Mund. Das ist kein Opfer. Leute, ich habe Menschen gesehen auf dem Missionsfeld, die opfern. Wo der Vater anfängt zu weinen, weil er weiß, Gott hat ihn berufen zum Pastor. Und er weiß genau, wenn er Pastor wird, werden seine Kinder nicht zur Schule gehen können. Aber er wird trotzdem Pastor. Menschen, die wirklich monatelang unterwegs sind und irgendwo fasten, freiwillig oder gezwungenermaßen. Menschen, die sich Gefahren aussetzen und die evangelisieren. Die wirklich leiden, die verprügelt werden, die Knochenbrüche haben, weil sie, ich bin ihnen begegnet. Die haben was zu leiden, nicht wir. Die haben was zu klagen, nicht wir. Wir haben hier nichts zu klagen, Leute. Halt deinen Mund. Klage nicht. Laut Open Doors leiden heute mehr als 200 Millionen Christen in hohem Maß an Verfolgung. 200 Millionen Christen. Die haben zu klagen. Und ich glaube, die klagen nicht so viel wie wir. Schwester Lisa hat mich am Sonntag nicht gegrüßt. Bruder Ernst hat mich schief angesehen. Und den ganzen Mist. Oder die Arbeit mag ich nicht. Ich glaube, Gott hat mir wieder. Leute, wenn da Dreck auf dem Boden ist, heb ihn auf. Das ist nicht meine Berufung. Weißt du, du hast dein Feuer soeben verloren. Klag doch nicht, ständig nur dieses Geklage, Gemeckere nicht. Ach Mensch, ich konnte mich letzte Nacht nicht ausschlafen. Na und? Schlimm? Nein, überhaupt nicht schlimm. Wenn Gott will, dann machst du ein paar Nächte durch. Ja und? Konntest du früher doch auch, oder als du Partys gemacht hast? Nächte durch? Ja, ging doch, oder? Warum nicht für Jesus? Amen. Sei ein Opfer für Gott. Halleluja. Wisst ihr, das Murren ist eine große Sünde. Und in Deutschland, wir sind so gut, hier auch in ganz Ostwestfalen, ja, oh, alles ist nicht, muss ja, Mutscha, ne, Mutscha, Mutscha, ne, wie geht's, muss ja, ne. Immer noch am Klagen, alles ist schlecht, das Glas ist immer halb leer, ne, alles ist so schrecklich, ah. Gott kann das Murren nicht ausstehen, wisst ihr das? 1. Korinther 10, 10, murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Gott kann das Murren nicht ausstehen. Hör auf zu klagen. Wir haben hier wirklich nichts zu klagen. Wir haben Wohlstand. Wir haben Religionsfreiheit. Warum klagen wir ständig? Ein Opfer hat nichts zu klagen. Ich habe Menschen gesehen, die leiden wirklich und die klagen nicht. Die sind fröhlich. Die kennen Jesus. Jesaja 53, Vers 7, wo es heißt, dass Jesus seinen Mund nicht auftat, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er hat willig gelitten. Amen. Hör auf mit dem Selbstmitleid, hör auf mit dem Klagen. Und gerade jetzt komme ich gegen jeden Geist des Selbstmitleids und des Klagens. Das muss aufhören unter uns. Amen. Schau doch mal weg von dir und tu das, was Gott dir gesagt hat. Werde zu einem Opfer für Gott. Und plötzlich wird das Leben spannend und leicht und aufregend. Opfere Gott ständig Lob. Hebräer 13, Vers 5. Durch ihn lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Entscheide dich zu leiden, entscheide dich ein Opfer zu sein und dann halt den Mund. Red nicht drüber. Tu es einfach. Tu es einfach. Wir haben viele Christen, die haben eine große Klappe. Ja? Ich will das tun und jenes tun. Nicht? Und das sind meistens die nichts tun. Tu es einfach. Gib dich Gott hin. Quatsch weniger. Tu was für Jesus. Halleluja. Wenn dich keiner sieht, am Montagmorgen. Zum Dritten. Dem Opfer werden die Beine gebunden, damit das Opfer nicht zappelt. Und oft zappeln wir rum. Gott, ich will aber noch das und ich habe noch einen Plan. Und Gott sagt, halt die Beine still, Hände still. Du bist ein Opfer. Aber ich will doch. Nein. Eines Tages kam Agabus zum Paulus. Ihr kennt die Geschichte sicherlich. Agabus kam zum Paulus und sagte, Paulus, Gürtel her. Er nahm beim Paulus den Gürtel weg, hat sich selbst die Hände und die Beine gebunden, wahrscheinlich nur die Hände, ich weiß nicht, wo beides, und sagt, der Mann, dem der Gürtel gehört, wird so gebunden werden. Er hat ihm praktisch prophezeit, dass er gefangen werden würde. Was machen die Leute? Paulus, du kommst in den Knast, um Himmels Willen, geh nicht nach Jerusalem, Hilfe. Was macht Paulus? Apostelgeschichte 21, Vers 12. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus antwortete, was tut ihr da? Was macht ihr? Was soll das? Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz bricht? Ich bin bereit, sagt er, ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur zu binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Paulus sagt, hört auf zu heulen. Halte den Mund. Er hätte Grund zum Heulen gehabt, oder? Ich muss nach Jerusalem. Die werden mich gefangen nehmen. Betet für mich. Und Paulus sagt, was soll das? Er sagt, ich bin bereit zu sterben. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns. Die haben sich beruhigt. Paulus war schon ruhig. Die mussten sich beruhigen. Und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Paulus hatte sich entschieden. Und er hat gelernt, den Mund zu halten. Er war ein lebendiges Opfer für Gott. Er wusste, hey, wenn sie mich umbringen, bringen sie mich um. Dann komme ich zu Jesus. Dein Körper muss ein Opfer werden. Dein Körper muss zu einem Opfer werden. Dein Körper, deine Glieder, dein Leib muss zum Opfer für Gott werden. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus den Jüngern mitteilt, Leute, bald ist es soweit, ich muss bald sterben und dann werden die Pharisäer mir Unrecht tun, die ganzen Ältesten und dann werde ich gekreuzigt werden. Und er versucht, ihnen das beizubiegen. Ich muss bald sterben. Was macht Petrus? Jesus, komm mal her, wir müssen reden. Und er sprach, Herr, schone dich selbst. Schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Jesus, du sollst nicht leiden. Hört sich an wie heute, oder? Das ist die allgemeine Schiene, die gepredigt wird, überall. Schone dich. Schone dich. Ja? Kannst du nicht Überstunden machen für Jesus, um Himmels Willen. Ja, irgendwann ist es aber mal gut jetzt. Ne? Gott dienen, ne? Bis 12 Uhr. Ich muss auch meinen Schlaf haben. Ne? Dann kommt plötzlich der Altdeutsche durch. Ja, kennt ihr das? Manche Christen sind freundlich bis zu einer bestimmten Schwelle. Dann vorbei. Dann ist plötzlich wieder nicht Christ sein, sondern richtig altdeutsch sein. So, nein, ne? Irgendwo muss aber Schluss sein jetzt. Ne? Jetzt reicht's aber mal hier. Ne? Kannst du nicht heute dienen und morgen dienen und übermorgen dienen? Nicht? Kriegst du keinen Schlaf, Junge? Es gibt Leute, die schlafen tagelang nicht und sind fitter drauf als wir, weil sie in der Gegenwart des Herrn sind. Aber genauso denken wir heute. Herr, schone dich selbst. Nicht? Du brauchst deine geregelten Arbeitszeiten, du brauchst deinen Urlaub nicht. Ja, ne? Jedes Jahr mindestens zweimal musst du einen Urlaub fahren. Ne? Ist wichtig. Jetzt hassen mich einige, nicht schlimm. Ich habe nichts gegen Urlaub. Ich habe nur ein Problem damit, wenn es nicht ohne geht. Was macht Jesus? Ach, Petrus, hast ja recht. Ne? Ich habe mich übernommen fürs Reich Gottes, wa? Nein. Er sagte zu Petrus, weiche von mir, Satan! Wow. Nicht ganz politisch korrekt an der Stelle, aber biblisch. Weiche von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und genau das tun wir Christen heute. Wir denken menschlich und nicht göttlich. Deswegen haben wir kein Feuer mehr, weil wir kein Opfer mehr sind. Ja? Wenn du pünktlich zu deiner Soap zu Hause sein musst und das einen Stress verursacht, hast du ein Problem. Hallo? Ja. Wenn dir dein Friseurtermin wichtiger ist als das Gespräch mit einer Person, hast du ein Problem. Was wir nicht alles leiden, nicht? Wir geben unseren Friseurtermin für Jesus auf. Wow! Haben wir ein Opfer gebracht, wa? Merkt ihr, auf welchem Niveau wir uns in Deutschland bewegen? So lächerlich. Und ständig klagen wir. Es ist alles so schlimm und so schwer. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Uns geht's hier gut, Leute. Wir sollten die Zeit ausnutzen und evangelisieren. Halleluja. Dein Körper muss zum Opfer werden. Oh, ich habe hier so viel zu predigen. Natürlich meine ich nicht dich. Ich meine nicht dich. Ich meine deinen Sitznachbarn. Dich meine ich natürlich nicht. Du bist in Ordnung. Dein Sitznachbar hat ein Problem. Halleluja. Paulus schreibt an die Korinther und sagt, Leute, habt ihr vergessen oder wisst ihr es nicht? Er wollte sie erinnern. Er sagt, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Dein Körper, dein physischer Körper ist Teil des Christus. Und dann sagt er in 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wow, du gehörst nicht dir, Punkt. Dieser Körper gehört nicht mir, gehört meiner Frau und Gott. Paulus sagt, habt ihr es vergessen? Wisst ihr das nicht, dass euer Körper nicht mehr euch gehört? Er gehört jetzt Gott und er bestimmt. Wann, was geschieht? Halleluja. Stirb nicht nur ein bisschen, stirb nicht nur einmal, stirb täglich und ganz. Ja.
Hat viel Auferstehungskraft, der alte Mensch, nicht? Stirb täglich. Stirb täglich. Gib dein Leben, gib dein Körper als lebendiges Opfer hin. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 31, ich sterbe täglich, sagt Paulus. Ich sterbe täglich. Ich sterbe täglich. Halleluja. Halleluja. Ja, das ist wunderbar. Hoffentlich bist du bald tot. Ich meine das jetzt im geistlichen Sinne. Ich arbeite auch noch dran. 1. Korinther 9, Vers 26. Paulus sagt, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Ich schaue nicht daneben, sagt er. Sondern ich bezwinge meinen Leib. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus sagt, Leute, wisst ihr was? Ich diszipliniere mich selbst. Und das fehlt so sehr in der heutigen Zeit, nicht Disziplin. Wir haben keine Disziplin mehr. Ich bin nicht so alt, dass ich sagen würde, ich bin von der alten Schule. Bin ich nicht, aber ne? Das junge Volk, das jüngere Volk unter uns hat oft Probleme mit. Pünktlich ist pünktlich. Pünktlich ist eigentlich 5 vor pünktlich. Nicht eine halbe Stunde später ohne Entschuldigung, zum Beispiel. Und alles, was nicht Spaß macht, kann ja nicht von Gott sein, nicht? Wenn ich dienen soll und wenn ich den Hof fegen soll, das macht ja keinen Spaß, kann nicht von Gott sein, oder? Und wenn ich von der Gitarre jammen kann, das ist von Gott, ne? Wo alle gucken und mich toll finden. Ich habe nichts gegen Gitarristen, ist alles gut. Mein Sohn ist auch Gitarrist, ja? Aber wisst ihr, was ich meine? Ja? Geht es dir ums Rampenlicht oder geht es dir um Dienst? Halleluja. Die ersten verlassen das Schiff. Die zweiten, dritten. Halleluja. Und wenn du das tust, dann wird das Feuer Gottes auf dich kommen und du wirst bereit sein, ein radikales Leben zu leben. Ich möchte dir mal ein radikales Leben vorlesen. Paulus aus 2. Korinther 11. Und hier spricht Paulus über die Superapostel. Schon mal gehört von den Superaposteln? Die gibt es heute auch noch. Das sind die, die immer gerne wissen, ja, ich bin Apostel so und so. Das ist schön für dich. Da weiß ich gleich, wo ich dich hinstecken kann. Ja. Ja, man denkt immer, Apostel ist ein Ehrentitel. Leute, das waren Diener. Und Paulus hat sich gegen diese Menschen gewehrt und sagt Folgendes. Sie sind Diener des Christus, diese Superapostel. Ich rede unsinnig. Lasst uns, jetzt will ich mal wie die Superapostel ein bisschen vergleichen, sagt Paulus. Ich rede unsinnig. Er sagt, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Paulus war ein Opfer. Amen. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Wow, ich bin Apostel. Apostel leiden. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Er hat ein radikales Leben geführt. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, und er hat nicht geklagt, ne? In Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu all dem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden, nicht? Ich will das zusammenfassen. Paulus hat es nicht immer zur Pediküre geschafft. Manchmal kam er zu spät, ja, weil er im Gefängnis war. Er hatte nicht immer das dreilagige Toilettenpapier gehabt, nicht? Im Gefängnis. Man hatte damals vergessen, den Rettungsring hinterherzuwerfen, als er auf dem Wasser trieb. Und. Wir sind so eine richtige Etepetete-Gesellschaft geworden, nicht? Etepetete-Christen. Aber es gibt da draußen noch wirklich Helden und geistliche Riesen, die bereit sind, ihr Leben für Gott zu riskieren. Was würde geschehen, wenn heute Abend jeder sich entscheiden würde, ich bin bereit, für Jesus zu sterben? Was würde hier passieren in Minden und überall, wo ihr herkommt? Wow! Das wäre doch toll, oder? Daran fehlt es uns. Wir wollen alle nur zur Kirche gehen. Segne, segne, Herr, segne mich und segne mich. Und danke, zum Glück ist der Prediger jetzt zu Ende. Der Prediger ist nur fertig. Jetzt ist der Gottesdienst zu Ende, ich gehe nach Hause. Ich bin gesegnet worden. Umdenken, wir wollen Opfer werden für Gott. Halleluja. Ein radikales Leben führen. Wisst ihr, alle Jünger, bis auf Johannes, sind als Märtyrer gestorben. Sie wurden geköpft, gefehlt. Wisst ihr, was fehlen heißt? Grausam. Da werden Menschen auf den Pfahl gesetzt. gefehlt, gekreuzigt. Alle bis auf Johannes. Der hat das kochende Öl überlebt. Man hat den kochenden, in siedendes Öl gesteckt und er hat es überlebt. Die waren bereit zu leiden, das waren Opfer gewesen. Ich sage nicht, dass du morgen sterben musst, aber was ist wenn? Was ist wenn? Bist du bereit? Und jetzt wird es ganz heiß. Gott will dein Geld. Ha! Halleluja! Meins hat er schon. Gott will dein Geld. Alles. Alles. Dein Bargeld, dein Erspartes, deine Kapitalanlagen, deine Altersvorsorge, ja? Deine Immobilien, deine Autos. Er will alles. Hört sich an wie eine Sekte, wa? Ich sage es ja nicht, ich will alles. Gott will alles. Er will alles. Und zwar will er immer und zu jeder Zeit über dein Eigentum verfügen können. Du musst jetzt nicht dein Haus verkaufen, musst du nicht. Aber wenn Gott es dir sagt, dann musst du es. Du musst dein Auto nicht verschenken, nein, musst du jetzt nicht. Aber wenn Gott es dir sagt, dann musst du es. Gott will über deinen Besitz zu 100% verfügen. Willst du Feuer? Werd zum Opfer. Und wer mich kennt, der weiß ganz genau, ich habe was gegen Armut. Gott will nicht, dass wir arm sind. Nein, Gott will uns reich machen, damit wir andere reich machen können. Aber wenn du reich bist, ja, wenn du 2, 3, 4, 5, 10 Millionen hast, dann sagt Gott, ich möchte über jeden Euro der 10 Millionen frei verfügen zu jeder Zeit. Das ist Gottes Wille. Alles muss ihm gehören. Unser ganzer Besitz. Petrus sagte zu Jesus, und der hat damals noch geklagt. Das war ein klagendes Opfer. Er sagte, siehe, wir haben alles verlassen. Petrus, wir haben alles verlassen. Stell dir mal vor, du gehst aus dem Haus, lässt alles stehen und liegen und folgst Jesus nach. Frau, Kinder, Auto, Haus, deine Hobbys, alles stehen lassen. Du gehst raus, du hast gar nichts, nur deine Klamotten und du folgst Jesus nach. Du hast alles verlassen. Der Apostel und der Apostel nicht, der Barnabas hat damals seinen Acker verkauft, weil das Reich Gottes Geld brauchte. Die Mazedonier, Paulus lobt die Mazedonier, sie haben gegeben, obwohl sie in Armut waren, sie haben über ihr Vermögen gegeben. Ihr Geld gehörte Gott. Zeit. Gott will deine Zeit. Deine Freizeit. Halleluja. Man fragte mich immer, was machst du in deiner Freizeit? Jetzt haben wir das Angeln angefangen letztes Jahr. Sonst hatte ich meistens keine Antwort. Was mache ich? Ich lese gerne, wenn ich was lese, ist es eigentlich christlich. Freizeit, Gott will deine Zeit, zu 100%. Das heißt nicht, dass wir nicht ruhen dürfen, ja, wir dürfen auch ruhen. Aber wenn Gott sagt, heute nicht, dann eben heute nicht. Da gibt es keine Verträge mit Gewerkschaften. Das Christentum ist keine Gewerkschaft. Ja? Und Gott kann über dich verfügen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das ist biblisch. Er will deine ganze Zeit. Willst du Feuer? Opfer deine ganze Zeit für ihn. Natürlich dürfen wir unsere Freuden haben und unsere Zeit mit der Familie haben, das ist alles gut. Aber wenn Gott sagt, heute machst du das und das, dann machst du das und das. Nein, ich muss Feierabend machen. Nein, du machst keinen Feierabend. Heute Nacht machst du durch, dann machst du durch. Und du musst morgens früh aufstehen, ja? Du musst fliegen, du hast ein, zwei Nächte nicht geschlafen, wie so ein Zombie. Nicht schlimm. Warum? Weil du weißt, für wen du es tust. Da ist ein König im Himmel und du dienst ihm. Halleluja. Deine Zeit muss Gott gehören. Paulus spricht davon, er habe Tag und Nacht gearbeitet. 1. Thessalonicher 2,9, 13, das gleiche. Tag und Nacht hat er gefleht. Ja? Immer wieder Tag und Nacht. Gott hat Anspruch auf deinen Tag und auf deine Nacht. Wow. Halleluja. Und manche müssen ab heute vielleicht mal auf ihren Schönheitsschlaf verzichten. Weil Gott sagt, aufstehen und beten. Zeit. Willst du Feuer? Werd zum Opfer. Halleluja. Und manche müssen ihre Handys ausschalten, bevor sie zum Opfer werden. Halleluja. Und jetzt wird es ganz gefährlich. Gott will alle deine Beziehungen. Oh. Nicht? Was ist in den letzten Jahren gewurschtelt worden? Nicht? An dem Keuschheitsgebot. Nicht? Deine Beziehungen. Gott hat ein Recht auf alle deine Beziehungen. Und wenn du heute in einer Beziehung bist mit einem Nichtchristen, einer Nichtchristin, lauf weg. Ich meine nicht, dass du, wenn du verheiratet bist, eine andere Geschichte. Aber wenn du noch nicht verheiratet bist, lauf! Junge, lauf! Mädchen, lauf! Die Beziehung gehört Gott. Alle Beziehungen gehören Gott. Wenn du mit irgendjemandem zusammen bist, der Gott nicht liebt und du bist nicht verheiratet, lauf. So schnell du kannst. Und für alle, die Absichten haben, jemand zu heiraten, der Christ ist, ja, mach ein Schloss an deinen Reißverschluss. Mach zu und wirf den Schlüssel weit weg. Und dann kommst du abends nach Hause, Papa, kannst du mir mal helfen? Ja. Gott hat ein Anrecht auf alle, wisst ihr, wir lachen darüber, ja, für uns das, na ja, nein, Leute, Sex vor der Ehe ist Sünde. Dein Körper gehört Gott und alle Beziehungen gehören Gott und du kannst deinen Körper nicht mit einer Hure vereinen, das geht nicht. Aber das predigen wir bei uns in der Gemeinde nicht ganz so hart. Schon mal Bibel gelesen? Gott hat Anspruch auf jede deiner Beziehungen. Vielleicht bist du in irgendwelchen krummen Sachen drin, in krummen Geschäftsbeziehungen mit irgendeinem krummen Typen, der Steuern hinterzieht. Raus da! Gott will, dass du deine Beziehungen alle ihm unterordnest. Ja, Schwestern, Halleluja. Ich danke euch. Halleluja. Paulus hat Freunde verloren. Kennt ihr das? Freunde zu verlieren tut weh. Und wenn du das Feuer haben willst, wirst du in deinem Leben viele, viele, viele Freunde verlieren. Heinrich, danke, dass du hier bist. Einer der wenigen. In meinem Leben mehrfach, nicht nur ein paar, viele Freunde verloren. Warum? Weil der Daniel jetzt charismatisch ist. Und weißt du, ich bin lieber charismatisch, als mit dir befreundet zu sein. Ich habe lieber das Feuer des Geistes auf mir, als mit dir befreundet zu sein. Mir ist das Feuer und die Beziehung zu Jesus wichtiger als die Freundschaft zu dir. Paulus sagte, Demas hat mich verlassen. Ja und? Hat er eben. Na und? Gewöhn dich dran. Wenn du Christ bist und Feuer haben willst, wenn du zum Opfer wirst, werden Freunde dich verlassen. Gewöhn dich dran. Es wird immer einen Demas geben, der weggeht. Lass ihn gehen. Zum Glück ist er weg. Weil so ein Demas wird ein Feuer auslöschen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Kann Christ sein, Gemeindemitglied sein, er kann im Chor singen, kann seinen Zehnten geben, aber er kann nicht mein Jünger sein. Wenn du eine Beziehung hast, die stärker ist als die Beziehung zu Jesus, hast du ein Problem, hast du einen Götzen in deinem Leben. Du kannst, deine Beziehung zu Jesus muss so stark sein, dass alle anderen Beziehungen aussehen wie Hass. Das ist eine Hyperbel hier, eine Übertreibung hier in der Bibel. Ja? Wir sollen natürlich unsere Eltern lieben und sie ehren, darum geht es hier gar nicht. Das ist eine bewusste Übertreibung, die Jesus hier macht. Er sagt, Leute, passt auf, wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr mich so sehr lieben, dass alle anderen Beziehungen verblassen und aussehen wie Hass. Gott will, dass du ihn liebst. Halleluja. Verwandtschaft, nicht? Kennt ihr Verwandtschaftsdruck? Familiendruck, nicht? Wenn du plötzlich im Heiligen Geist unterwegs bist und die anderen nicht, dann hast du ein Problem, wa? Nicht schlimm. Mir ist die Beziehung zu meinem Herrn wichtiger. Mir ist das Feuer wichtiger als meine Beziehung zu Geschwistern. Auch wenn es noch so weh tut. Abraham, und da wurde es wirklich auf die Probe gestellt, Abraham wurde von Gott herausgefordert, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und er hat es tatsächlich getan. Das ist so, nein, hat er gar nicht, hat er doch. Nein, hat er nicht, hat er doch. Hat er nicht, hat er doch. Hebräer 11. Hebräer 11 sagt, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen. Hebräer sagt, er hat ihn geopfert. Das heißt, er hat ihn im Herzen geopfert gehabt. Er hat ihn losgelassen gehabt. Natürlich hat er ihn nicht erstochen gehabt, zum Glück nicht. Aber er hat ihn bereits losgelassen. Abraham war die Beziehung zu Gott wichtiger als die Beziehung zu seinem Sohn. Wow! An den Punkt müssen wir kommen. Wenn du Feuer haben willst, muss dir alles andere, alle anderen Beziehungen müssen dir unwichtig werden. Unwichtiger werden, so. Zu einem anderen Thema. Dein Ansehen. Bist du bereit, dein Ansehen aufzugeben für Jesus? Du als gutbürgerlicher Christ. In deiner Stadt. Paulus sagte, ich war früher Hebräer von Hebräern, aus dem Stamm Benjamin, ich war ein Pharisäer, ich war Eiferer, Verfolger der Gemeinde, ich war gerecht, untadelig nach dem Gesetz. Er hat so viele Titel gehabt, nicht? Und sagte, aber das, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet, für Kot, für geachtet. Er sagt, die ganzen Titel, die ganzen Leistungen, die ich vorher gebracht habe, sind so viel wie Exkremente. Das ist das Wort da. Der feuchte Kehrig, der stinkt, ist hier gemeint. Halleluja. Er war bereit, sein Ansehen aufzugeben. Bist du bereit, dein Ansehen aufzugeben für Jesus? Ja, aber was werden die sagen, die Nachbarn und die anderen Bürger hier in Minden und wo immer du herkommst? Was werden die denn sagen, wenn ich mich zum Affen mache für Jesus? Was ist, wenn die meine Predigt auf YouTube sehen? Ey, wenn Menschen umfallen, nach hinten. Ja. Was werden die sagen? Dann kommen wieder Kommentare, mal ein Brief, mal Kommentare, mal eine E-Mail. Schreibt ruhig. Wer schreibt, der bleibt. Aber ich weiß, wen ich habe. Ich weiß, was ich gewonnen habe. Und ich will nicht mehr zurück. Für mich ist der Zug zum Glück abgefahren. Ich will nicht mehr dahin zurück, wo ich herkomme, Leute. Wenn du das Feuer Gottes geschmeckt hast und geschmeckt hast, wie schön es sein kann, komme ich gleich dazu, wie schön es sein kann, ein Opfer zu sein für Jesus, willst du ein Opfer bleiben. Halleluja. Gib dein Ansehen auf. Es lohnt sich, ein Opfer zu sein. Paulus schreibt davon, dass er seinen Lauf mit Freuden vollenden will. Er will seinen Lauf mit Freuden vollenden. Sein ganzes Leiden, ja, Schiffbruch, Schläge, Probleme, die ganzen Sachen. Das Ganze erleide ich, aber ich werde es mit Freuden beenden. Wenn du ein Opfer bist, wird Freude freigesetzt. Paulus sagt, ist mir doch egal, ob sie Jesus predigen aus Vorwand oder aus guten Motiven. Er sagt, Hauptsache, er wird gepredigt. Darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Paulus sagt, egal wie es mir geht, ich freue mich. Und hier will ich nochmal drauf stehen bleiben. Ein Opfer zu sein, heißt nicht immer mit saurer Miene durchs Land zu ziehen. Wir waren beim Wake-up, jetzt bin ich ein Opfer. Ganz im Gegenteil, halt deinen Mund, lächle, ja? Genieß das Leben mit Jesus vollen Zügen, aber sei ein Opfer. Ich sage dir, setz Freude frei, wenn du weißt, dass der Wohlgefallen Gottes auf dir ist. Wenn du weißt, du tust den Willen Gottes, wenn du siehst, wie Menschen sich entscheiden für ein Leben mit Jesus, wenn du erlebst, wie Menschen geheilt und befreit werden. Leute, es gibt nichts Besseres. Ja, aber Daniel, die plumps Klos und ja, nicht schlimm. Auch wenn du dich nicht waschen kannst und durchgeschwitzt bist, nicht schlimm. Es haben sich Menschen bekehrt. Ey. Halleluja. Amen. Es gibt Freude. Gott wird dich belohnen. Freude wird es geben. Amen. Freu dich. So, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Dein Gebet wurde fast erhört. Halleluja. Ich frage mich jetzt, wie kann ich anfangen, ein Leben als Opfer zu leben heute Abend? Wie geht das? Ganz praktisch. Das Erste ist, fang's gar nicht selbst an. Das schaffst du nicht. Aus eigener Kraft kannst du nicht ein Opfer werden. Das geht gar nicht. Unmöglich. Du hast nicht die Kraft, nicht die Stärke, nicht das Durchhaltevermögen, ein Opfer zu sein. Das geht nicht. Du kannst nur ein Opfer sein in Beziehung zu Jesus. Du kannst nur radikal für ein Leben, wenn du eine Beziehung hast zu Jesus. Und viele von den Predigern heute haben kaum noch eine Beziehung, gerade so noch eine Beziehung zu Jesus. Die haben gelernt, wie man nette Predigten aufschreibt, aber sie haben keine Beziehung zu Jesus. Leute, die Kirchen sind voll von Rhetorikern, von Leuten, die nette Reden schreiben und sie ablesen und in einem rhetorischen Fluss, in perfekter Aussprache vortragen. Und sie haben keine Beziehung zu Jesus. Und du kannst kein Opfer sein, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast. Aber wenn du mit ihm lebst und er in dir lebt und durch dich lebt, dann wirst du Sachen erleben und du wirst die Sachen überleben. Als Petrus unterwegs war, ja, kennt ihr Geschichten, wo er dann in Übereifer dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat. Was macht Jesus? Oh, zurück, ne? Rangeklebt, alles wieder gut. Ja. Er hat sie begleitet. Ja. Der Petrus, so eine Klappe, ja, Tempelsteuer, wir zahlen Tempelsteuer. Jesus sagt, aber wir bügeln das aus, geh angeln, ne? Und dann wirst du Steuer bezahlen können. Jesus hat immer wieder korrigiert, er hat ihnen geholfen, ein radikales Leben zu leben. Die beiden Emmaus-Jünger sind abgehauen, weg von Jerusalem. Und Jesus läuft ihnen hinterher und sagt, hey Leute, kommt zurück nach Jerusalem. Da gibt's Feuer. Und das Feuer fiel nicht in Emmaus, das fiel in Jerusalem. Und Jesus hat sie eingeholt und zurückgeschickt. Hey, zurück nach Jerusalem, da gibt's Feuer. Er hat sich um sie gekümmert. Merkt ihr das? So, sie konnten radikal leben mit Jesus 3,5 Jahre, weil Jesus da war. Deswegen ging das. Sonst geht das nicht. Du kannst nicht radikal leben ohne Jesus. Paulus sagt Folgendes, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er sagt, mein radikales Leben für Jesus als Opfer kann ich nur leben, weil Jesus Christus in mir lebt. Wie geht das? Jetzt kommen wir zum Schlüssel. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde geschickt als Stellvertreter Christi. Er ist eine andere Person mit gleicher Funktion. Nochmal, der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi, eine andere Person mit gleicher Funktion. Als Jesus damals den Leuten, den Jüngern von Emmaus nachgelaufen ist, das Gleiche macht heute der Heilige Geist. Er ist in uns. Er kann dir helfen, ein radikales Leben zu leben. Du musst die Geistesfülle haben. Und dieser Heilige Geist wird auch die Frucht der Selbstbeherrschung, der Disziplin in dir wirken. Wow. Versuch nicht selbst, in Disziplin zu leben, das geht schief. Du wirst kärglich scheitern. Die ganzen Vorsätze für 2019. Am 15. Februar, wo sind sie? Die Vorsätze. Alle, die abnehmen wollten und mehr Sport machen wollten und. Das schaffst du nicht alleine. Ich spreche nicht vom Abnehmen. Das schaffst du nicht alleine. Du brauchst Jesus in dir durch den Heiligen Geist. Und er wirkt in dir Selbstbeherrschung, Disziplin. Und was mir wichtig ist, und da haben wir oft Probleme, glaube ich, heute, ich muss eine richtige Sicht der Dinge bekommen. Und die fehlt uns oft. Wir begreifen oft gar nicht, wie herrlich das Evangelium ist. Die Leute, die gespendet haben, ja damals, zur Zeit des Paulus, sagten, Paulus, nimm unser Geld. Paulus, nein, ihr seid arm. Nimm unser Geld. Ihr seid doch arm. Nimm unser Geld. Warum? Wir wollen Anteil haben am Evangelium. Die haben kapiert, was Evangelium ist. Ich will auch Anteil haben im Evangelium, Leute. Wenn du die Herrlichkeit des Evangeliums gesehen hast, wie Menschen plötzlich ewiges Leben bekommen, wie Menschen befreit werden von Bindungen und dämonischen Mächten, wie Menschen geheilt werden, das ist so herrlich, dafür möchte ich leben. Und ich möchte meinen Platz da auch im Himmel haben, bei den Leuten, die evangelisiert haben. Ich möchte dabei sein. Ich habe auch Leute zu Jesus gebracht. Yes. Amen. Na, du bist doch nur Prediger. Mach doch was Gescheites aus deinem Leben. Hätte jetzt sehr was Gescheites sein können, ich. Ich bin ja gelernter Industriekaufmann, viele Jahre her. Wenn ich noch BWL studiert hätte und die ganzen Sachen, Mensch. Und manchmal juckt es mir in den Fingern, das ist noch da, dieses, kennt ihr das, dieses, ne? Kennt ihr das? Wenn du so einen Drang hast zum Business, Aber wisst ihr was, ich habe den besten Business, den es gibt. Kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Mich kann keiner bezahlen. Für alle, die jetzt sagen, ja, Daniel, wisst ihr, ein anderes Thema. Für das, was ich tue, kann mich niemand bezahlen. Das meine ich arrogant. Ich habe begriffen, wie wertvoll Evangelium ist. Hey, und die Leute, die jetzt meinen, ach ja, na, Pastor sein und Evangelist sein, nicht? Ich bin lieber der und der. Leute, es ist eine herrliche Berufung, im Reich Gottes unterwegs sein zu dürfen. Pass mal auf, wenn Gott dich berufen hat, Geld zu machen, mach Geld, mach die Millionen und investier sie ins Reich Gottes. Das ist auch gut. Aber alles, was du tust, muss ihm dienen, ihm gehören. Amen. Du musst nur sehen, wie herrlich das Evangelium ist. Herrlich, herrlich. Paulus sagt, er war bereit dafür zu leben und zu sterben. Ich bin bereit dafür zu leben und wenn es sein muss, auch zu sterben. Es ist herrlich. Allein durch den Dienst von GN, da sind tausende von Leuten ins Reich Gottes gekommen. Halleluja. Weil Leute gespendet haben, weil Leute gebetet haben, weil Leute gearbeitet haben im Hintergrund. Und da sind tausende von Menschen geheilt worden. Wartet immer noch auf den Tag, wenn die Krankenkasse kommt, sagt Daniel, pass mal auf, wir wollen euch was spenden. Ne? Ihr habt so viele, ne, durch euren Dienst sind so viele Menschen geheilt worden, nicht jetzt. Und wir haben mehr Profit gemacht da, ne, für euch. Wäre eigentlich gut. Ich habe die Herrlichkeit des Evangeliums gesehen. Leute, ich will nichts anderes tun, als das, was ich jetzt tue. Und wenn du das begriffen hast, dann, ne, merkst du plötzlich, es lohnt sich zu leiden, mal wenig zu schlafen, mal schlecht zu essen oder gar nicht zu essen. Dieses, jenes, das lohnt sich alles. Thema Familie. Da musst du auch viel hinnehmen und einstecken und zurückstecken, weil du im Dienst bist. Und weißt du was? Sehr gerne für Jesus. Halleluja. Amen. Es lohnt sich. Leute, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keinen Bock, morgens aufzustehen und mir zu sagen, heute gehe ich Brötchen verdienen. Habe ich meine Brötchen verdient, auf dem Weg nach Hause fahre ich zum Bäcker, kaufe mir meine zwei Brötchen, setze mich abends hin, esse die zwei Brötchen auf und morgen gehe ich wieder zwei Brötchen verdienen. Was für ein langweiliges Leben. Ich möchte für etwas leben, was Sinn macht. Und ich weiß nicht, viele Christen sind so gut bürgerlich geworden. Nicht so, ne? Ich habe mein Leben, mein Auskommen, alles gut. Weißt du, da kann ich die Leute, die wie zum Beispiel die Greenpeace, besser verstehen als manche Christen. Ja? Ich bin nicht grün, auf keinen Fall. Jetzt habe ich was gesagt. Ne? Für all die grün sind, ich bin nicht grün. Ist ja egal. Aber weißt du, die leben für was? Ne? Die ketten sich irgendwo an, ne? An die Bahnschienen. Ne? Die greifen ein Boot an, die haben noch eine Vision, die leben noch für was. Ne? Da wird noch was stimuliert bei denen, die leben für was. Die stehen morgens auf und die leiden und die binden sich irgendwo an Bäume. Ne? Der Wald gehört uns. Ne? Wir bräuchten ein paar Leute, die aufstehen und für das ungeborene Leben einstehen. In Deutschland werden jedes Jahr über 100.000 Babys brutal ermordet. Abtreibung. Und wir sitzen da rum. Alles gut, Rechnung bezahlt, Leben ist schön, ich bin Christ, dann gehe ich zur Kirche. Das macht doch keinen Spaß. Ne? Mir macht das keinen Spaß. Ist viel zu langweilig. Ich will mein Leben in etwas investieren, was Ewigkeitswert hat. Ich will mein Leben für etwas hinopfern, was die Welt verändern wird. Und was die Ewigkeit verändern wird. Das Evangelium. Wenn du zum Opfer wirst, wird das Feuer kommen. Halleluja. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ich meine, was ich sage. Amen. Das Ganze wirst du nicht aushalten können, wenn du Gott nicht liebst, wenn du Jesus nicht liebst. Du wirst scheitern. 2 Jahre, 3 Jahre gebe ich dir. Vielleicht 4 Jahre, 5 Jahre, wenn du noch irgendwie geil bist nach Anerkennung. Und dann ist Ende. Die meisten Dienste machen nach 8 Jahren dicht. 80%. Bevor es 8 schlägt, sind die wieder weg. Warum? Falsche Motive und sie lieben nicht Jesus. Du wirst den Stress und den Ärger und die Anfeindung und die Probleme nicht aushalten können, wenn du keine Liebesbeziehung zu Jesus hast. Die Liebe ist der Motor. Ja? Und wenn du ganz alleine bist, irgendwo in Afrika, in irgendeinem komischen Hotel, ja? 3 Sterne, wo du aus dem WC durch die Wand gucken kannst, ne? Kakerlaken langlaufen. Ja. Schlange draußen vor, dann Ratter im Zimmer und, ja. Da weißt du, aber es lohnt sich, es ist so aufregend. Hey, dann merkst du, du lebst ja noch. Wenn du mal draußen in der Blechbüchse kalt duschen musst, ja. Dann merkst du, ich lebe ja noch. Halleluja. Ja. Zunge, bist du fertig. Schnell geduscht, ne. Auf dem WC übrigens, in manchen Ländern, ne, bist du mit dem Geschäft schnell fertig. Ja, rein, Nase zu, raus. Du willst nichts weiteres sehen oder riechen. Ja. Aber weißt du was? Am Ende, es hat sich gelohnt, es war schön gewesen. Warum? Menschen haben sich bekehrt, Kinder sind geheilt worden, Dämonen sind ausgefahren. Halleluja. Amen. Manchmal brauchst du Glauben zum Essen. Manchmal musst du dem Ding gebieten, unten zu bleiben. Ne? Bleibst du jetzt da unten, kommst nicht wieder hoch. Aber dann freust du dich, so, hey, hat sich alles gelohnt. Dann sitzt du nachher müde und erschöpft und du hast die Grenzen ausgetestet, wo du körperlich fast am Ende warst. Und du sitzt im Flugzeug und bist dankbar und freust dich und betest Jesus an oder bist auf der Rückfahrt von der Crusade und in dir ist nur Rabababababo, oh Jesus. Hat sich alles gelohnt. Und es ist nicht religiös, komisch, irgendwie aufgelegt. Das ist echt, das kommt von innen. Ja. Jesus, ey, dass ich das sehen darf, dass ich das erleben darf. Oh, danke Jesus, Halleluja. Mit dem besten Job der Welt, yeah. Halleluja. Es lohnt sich, für Jesus zu leben. Und du kannst vielleicht irgendwo ganz anders hin berufen sein. Ne? Muss nicht Afrika sein, die Geschäftswelt, ja, keine Ahnung. Ja? Zu den Esoterikern irgendwo hin, aber Gott will dich irgendwo gebrauchen. Gib dich hin als Opfer. Das Feuer wird fallen. Jetzt komme ich zum Schluss. Zum zweiten Schluss. Halleluja. Du musst dich heute entscheiden und dein Leben ausliefern. Du kannst hier weggehen heute Abend und sagen, Mensch, ja, war eine herausfordernde Predigt, ja, da rumgeschrien, der Kerl. Lass ihn mal, ne? Der kriegt sich wieder ein. Ich bin schon seit so vielen Jahren am Rumschreien, ich habe ihn noch nie angekriegt. Wenn das Feuer in dir brennt, wirst du den nie einkriegen lassen. Amen. Und du kannst dich entscheiden, ich will auch das Feuer haben. Ich will auch Sachen mit Jesus erleben. Das muss nicht, das kann hier in Minden sein, das kann irgendwo, keine Ahnung, wo, sogar in Bielefeld. Halleluja. Wir müssen nachher für Bielefeld beten. Halleluja. Halleluja. Das muss segentlich fluchen. Nein, alles gut. Gott will dich gebrauchen, wo du bist. Aber bist du bereit, dich heute hinzugeben? Das fängt ganz klein an, ganz klein. Bist du bereit, dir eine kleine Lieblingssünde aufzugeben? Bist du bereit, Gott vielleicht 15 Minuten mehr zu geben im Gebet? Einfach plus 15. Ja? Was du machst, plus 15. Gott, ich hab dich lieb, plus 15. Ja? Das nächste Mal, wenn du in deine Gemeinde kommst und der Opferkorb rum geht, ne? Sagst du, Gott, ich hab dich lieb, plus 15. Ja? Oder plus 20. Egal was es ist, ja, du sagst, hey, Gott, ich will ein bisschen mehr tun, irgendwo ein bisschen mehr machen. Fang klein an. Tu das Kleine, was du heute tun kannst. Ja. Ich will diesem Mann an der Bushaltestelle von Jesus erzählen. Oder ich will der Nachbarin dieses Wochenende den Rasen mähen. Ja. So Kleinigkeit, Papa, es geht nicht immer um mich, es geht um dich. Was willst du? Und plötzlich spricht Gott zu dir. Du hörst seine Stimme. Du sagst, Papa, ja! Und manchmal sitze ich da oder bin ich auf den Knien, irgendwo im Büro, irgendwo sag ich, ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Kennt ihr das? Vom Download. Neue Kommandos. Yes! Jawohl! Ja! 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 Das sage ich jetzt noch. Das ist der dritte Schluss. Und nochmal, ich will nicht, es geht mir nicht darum, dass ihr nach Hause geht, Mensch, das war eine tolle Predigt, ein Einleitungsschluss, perfekte Aussprache. Das kann ich auch, wenn ich mich bemühe. Ne? Das kann man alles machen, darum geht es gar nicht. Ich will etwas freisetzen in dir. Ich will etwas bewegen. Was ich sagen wollte ist, wir brauchen mehr militärische Disziplin, militärische Einstellung in den Gemeinden. Jetzt Frauen, nehmt mir das nicht übel, ich werde es sowieso tun, die Gemeinden sind verweiblicht. Ups. Ja. Wo sind die Männer, die aufstehen, ihre Position einnehmen? Ja. Und hinter deren Schultern die Frauen sich verstecken können und geschützt sind. Amen. Alles nice, ne? Nett. Wir sind nett bei uns. Du bist herzlich willkommen. Wir brauchen Leute, die bereit sind, militärisch unterwegs zu sein. Ich meine es im geistlichen Sinne. Wenn es heißt beten, wir beten. Wenn es heißt geben, wir geben. Evangelisieren, hey, wir evangelisieren. Ja? Gemeindebau, wir bauen Gemeindehaus. Hey, wir machen das, wir können das. Wo sind die Männer? Aber die Männer müssen zur Pediküre. Oh, ich war heute bei meinem Friseur. Ja. Wo sind die Männer? Das Reich Gottes leidet, weil die Männer nicht da sind. Das musst du noch raus. Wenn du kein Opfer bist, gibt es kein Feuer. Und du kannst dich heute entscheiden, deinen Körper, deine Glieder Gott abzugeben als Instrumente der Gerechtigkeit. Willst du das? Wenn du Feuer haben willst heute Abend, das Feuer des guten, heiligen Geistes. Manchmal nach vorne kippen, manchmal nach hinten kippend. Aber von ihm, ja, dann musst du heute ein Opfer werden. Opfer. Das war meine Botschaft. Mehr wollte ich gar nicht. Ich will, dass du ein Opfer wirst. Amen. Lass uns beten. Schließ mal die Augen. Halleluja, Kerabos. Danke, Jesus, Halleluja. Danke, Jesus, Halleluja. Halleluja, danke, Jesus.
Kera Bashanda. Halleluja. Kera Mashanda Rebo. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Du darfst die Augen jetzt schließen. Danke, Jesus. Halleluja. Und zuallererst möchte ich diejenigen ansprechen, die noch in keiner Beziehung zu Jesus stehen. Du kennst Jesus nicht persönlich. Du hast von ihm gehört. Du läufst zur Kirche, aber du kennst ihn nicht persönlich. Gott will eine Beziehung mit dir, die ganz tief geht. Er will dir vor allem ewiges Leben geben. Es gibt einen realen Ort, der Hölle genannt wird, wo Menschen von Ewigkeit zu Ewigkeit brennen werden. Das sind keine Märchen aus dem Mittelalter, das ist real. Und dahin fahren die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer mir nachfolgt, wer Jesus nachfolgt, der wird ewiges Leben haben. Du kannst dich heute entscheiden, Jesus nachzufolgen. Ich möchte mit dir beten. Wenn du die Person bist und sagst, ich möchte Jesus wirklich nachfolgen, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte mich bekehren, so hat man das früher genannt, dann darfst du kurz deine Hand heben, ich möchte mit dir gemeinsam beten. Du darfst jetzt die Hand heben, da wo du bist. Danke, Jesus. Danke. Danke da hinten. Danke hier vorne. Noch jemand? Danke da hinten nochmal. Danke. Noch jemand? Noch jemand? Danke da vorne. Ich habe deine Hand gesehen. Dankeschön. Noch jemand? Danke da vorne. Danke. Danke hier vorne. Wunderbar. Danke, Jesus. Lasst eure Hände oben. Wenn die Hände eben gehoben habt, lasst sie oben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir wollen jetzt beten. Bitte helft mir. Lasst uns gemeinsam mit diesen Personen, die die Hand gehoben haben, lasst uns gemeinsam mit ihnen jetzt beten. Sprich einfach nach. Sag Jesus. Komm und sag es. Jesus. Ich wende mich ab von meiner Sünde. Jesus, bitte vergib mir meine Sünde. Wasche mich durch dein teures und kostbares Blut. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Sei du mein König. Danke, dass du mein Gebet gehört hast. Meine Sünden vergeben hast. Und ich habe jetzt ewiges Leben. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Lass mal die Hände oben. Ja, ganz kurz. Dankeschön. Danke, Jesus. Komm kurz noch ein Geschenk. Danke, Herr. Wir werden gleich beten. Es geht gleich weiter. Danke, Jesus. Wir bleiben in der Gegenwart des Herrn. Wenn du eben die Hand gehoben hast, genau, halt die Hand oben. Halt sie oben.